ARD. Seit 75 Jahren bestens informiert und gut unterhalten.
Extra 3. Bosettis Woche.
Ja, bestens informiert und gut unterhalten. Ich weiß nicht, ob ich dem gerecht werde, aber ich weiß, dass es genau darum heute gehen soll bei Bosettis Woche, dem Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich möchte heute feiern. Klar, wenn man sich die Welt anguckt, fragt man sich, was es da zu feiern geben könnte. Überall passieren dramatische Dinge. Die Türkei kämpft um ihr letztes bisschen Demokratie. Donald Trump schickt seinen mächtigsten Krieger los, um Grönland zu erobern. Ich glaube wirklich, wenn J.D. Vance irgendwo auftaucht, überlässt du ihm doch sofort das Feld, einfach um nicht mit ihm reden zu müssen. Und die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist wegen Veruntreuung von 7 Millionen Euro an EU-Geldern verurteilt worden und darf wohl nicht bei der nächsten Präsidentschaftswahl antreten. Was ihr die Gelegenheit gibt, sich als Opfer einer Operation zu stilisieren, die, wie sie sagt, ihren politischen Tod will. Wer würde bei all diesen Nachrichten nicht feiern wollen? Aber es gibt einen Grund.
Heute machen wir eine besondere Folge, denn es gibt einen 75. Geburtstag zu feiern. Nicht von meinem heutigen Gast, der ist davon noch meilenweit entfernt, sondern von einer Dame, die ihr alle kennt und die ich euch jetzt trotzdem noch mal 2,5 Minuten lang vorstellen möchte.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Auseinandersetzung.
Ich habe wahrscheinlich auch gelesen, dass wir aufhören wollen mit dem laufenden Band Ende des Jahres.
Vielen herzlichen Dank für den überwältigenden Empfang. Meine Damen und Herren zu Hause an den Fernsehern haben bereits gemerkt.
Wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus.
Ab wie weit die Amerikaner gehen würden, um den Sowjets gewisse Zugeständnisse zu machen, für die amerikanischen Vorschläge so sicher nicht akzeptabel sein können.
Denn dies macht es doch so wahnsinnig schwer, diesseits und jenseits des Atlantiks überhaupt Position.
Sie waren nie beim ZDF, ne?
Nein. Nein.
Ist das nun Ihr Pech oder Ihr Glück?
Die ARD war da, wie soll ich sagen, nicht schneller, aber ich war penetranter bei der ARD.
Ja, das ist wahr. Und auch länger.
Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du dumme Sau.
Liebe Kinder, gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Meine Damen und Herren, Rätselraten herrscht über...
Ich bin mir etwas unklar, wie ich jetzt weitermachen soll. Ich werde jetzt mit unserer Meldung 7 weiterlesen. Das ist für unsere Regie.
Wenn eine Frau bei einer Autopanne auf männliche Hilfe hofft, ist es unangebracht, Witze über die Frau am Steuer zu reißen, die nichts von Motor und Technik versteht.
Eigentlich wollte ich aus Ihrer Frau, der Kriminalpolizei. Seit wann sind Sie von Ihrer Tour zurück?
Deutschland ist Sieger des Eurovision Song Contest 2010.
Hier ist in der Tat eine blühende Landschaft. Wenn Sie das mal im Fernsehen bringen würden, würden die Leute auch wissen, dass es so ist.
Jetzt muss ich mir leider die Bemerkung erlauben, dass diese Ihre eben gezeigte, von mir verfolgte Sendung tendenziös ist.
Von der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort.
Ich bin dafür, dass die Frauen nicht wählen dürfen. Eine Frau gehört am Kochtopf.
Verstehen Sie? Spaß und los.
Im Panorama hat es in der vergangenen Woche viel Aufregung gegeben.
Ich muss nicht unbedingt Fernsehen.
Ich auch nicht. Ich sehe sowieso nicht gern Fernsehen.
Es ist ja auch wirklich nichts im Fernsehen, was man gern sehen möchte.
Die ARD. Wird 75. Eigentlich im Juni erst, aber sie feiert jetzt schon. Warum eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Und du hast eine Doku über sie gedreht, die nun in ihr lief. Hallo Friedrich Küppersbusch.
Hallo, liebe Sarah, guten Tag. Danke für die Einladung. Ja, habe ich gemacht.
Hast du gemacht? Weißt du, warum die ARD einfach mal 2 Monate vorfeiert?
Ich glaube, weil sie mit dem tatsächlich kalendarischen Geburtstag in vieler Menschen Sommerferien landen würde und doch dann gerne möchte, dass es bemerkt wird. Das ist ja im Fernsehen allgemein so üblich, dass man so Juni, Juli, August keine großen Produktionen zeigt, gerne mal was wiederholt. Wenn man weiß, die Marktanteile sind sehr niedrig und die ARD wollte, dass alle ihre Nutzerinnen und Nutzer mitbekommen, dass die Omi Geburtstag hat.
Okay, es ist verständlich. Es ist aber auch, bringt das nicht Unglück? Ich weiß es nicht. Ich glaube nur, wenn man gratuliert. Aber wir gratulieren ja heute gar nicht. Du hast diesen Dokumentarfilm gedreht und ich habe mich gefragt, geht das denn aus der ARD heraus, einen Dokumentarfilm über die ARD zu drehen, der dann in der ARD gesendet wird?
Ja, schwieriges Thema und ich weiß es nicht, ich habe dann nicht gezielt beim Hessischen Rundfunk und beim RBB nachgefragt, wie zur Hölle seid ihr denn auf uns gekommen als kleine mittelständische Produktionsfirma, aber natürlich kann ich mir vorstellen, dass die vermeiden wollten, wir über uns, also dass das dann in den Ruch der völligen PR-Veranstaltung kommt. Und dass sie aber andererseits auch, ja, was weiß ich, aus der Dokumentarfilmproduktion meiner Firma sagen, okay, die haben schon viel für uns gemacht, also da wissen wir irgendwie jedenfalls, dass die nicht mit dem Geld durchbrennen.
Ja, okay, das ist verständlich. Aber ich meine jetzt auch so, also wenn es von der ARD in Auftrag, also wenn ich jetzt auftragen würde, eine Doku über mich zu drehen, dann würde die ja vielleicht zum Beispiel auch gar nicht so kritisch werden, wie sie werden würde, wenn jemand anders dir auftragen würde, eine Doku über mich zu drehen. Was vernünftigerweise niemals jemand tun würde. Aber weißt du, was ich meine?
Ja, also ich glaube, du könntest erwarten, oder ich sage dir hiermit, dass ich glaube, du kannst erwarten, dass zu deinen großen runden Geburtstagen, die ja alle noch bevorstehen, auch andere Menschen sich befleißigen zu sagen, die haben wir lieb, die macht doch einen tollen Job und lass uns ihr mal mit dem Film gratulieren. Die Angst muss die ARD im Moment nicht haben. Also RTL mal 2 Stunden freiräumt oder so. Oder die AfD sagt, stimmt, haben wir uns vertan, ist doch ein geiler Laden. Also von daher ist das ja sozusagen auch eine Chronistenpflicht, über dieses kleine Kalendarium, über dieses kleine Ereignis zu berichten. Wir haben bei der Produktion dieser Doku tatsächlich viel mehr Arbeit gehabt mit dem großen Sortieren, weil 75 Jahre Programm schaffen in Radio, Fernsehen und inzwischen ja auch Internet eine solche Menge an wunderbaren Ausschnitten generiert, dass man die einfach auch 60 Minuten aneinander klatschen kann, ohne Sinn und Verstand, und es wäre wahrscheinlich auch unterhaltsam, haben wir gerade ja an dem kleinen Einspieler auch gehört. Und das Verhandeln war jetzt, ehrlich gesagt, cross my heart, weniger, oh, da sieht die ARD aber doof aus, das müsst ihr rausschneiden oder dürft ihr nicht produzieren, und mehr so, ja, der Saarländische Rundfunk hätte aber gerne das noch drin und ihr habt einen sehr geilen Ausschnitt vom Bayerischen Rundfunk und habt ihr auch den Aspekt bedacht. Also das war mehr so, dass man sich durch den Milchreisberg fressen musste.
Ist es, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich wollte dich eigentlich fragen, so, du bist doch voll im Thema drin, erzähl uns was über die ARD, was wir noch nicht wissen. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, man sollte vielleicht ein bisschen früher anfangen, weil mein Eindruck ist, dass der Begriff öffentlich-rechtlicher Rundfunk zwar einerseits immer noch für guten Journalismus steht, dass es immer noch viel Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, aber dass es auch manchmal, ne, zumindest in gewissen Kreisen fast ein Schimpfwort wird und die Leute vielleicht gar nicht oder den Leuten nicht allen bewusst ist, was eigentlich die Bedeutung dieses öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Also vielleicht fangen wir einmal damit an, so ganz vorne, weißt du? Warum gibt's denn die ARD?
Haben auch viel drüber gegrübelt, weil wenn ich jetzt heute in eine Schulklasse gehe, ich glaube sogar auch schon an eine, weiß ich nicht, Publizistik-Seminar an der Uni und sage, ja, Hugenberg, Goebbels, zumindest Hugenberg weiß kein Schwein mehr. Und Goebbels, ja, nee, haben wir schon mal, das war ein Kumpel von Hitler oder so. Also die Gleichschaltung der deutschen Medienlandschaft, Hugenberg als ein, man nannte sowas damals Pressezar, im Vergleich, die Reichweite seiner Zeitung war deutlich geringer als das, was zum Beispiel Springer oder die Funke-Gruppe heute hatten oder haben. Und das war ein, man würde von heutigen Parametern sagen, rechtsextremer Politiker, der schließlich irgendwie als noch Ausweis der Bürgerlichkeit in Hitlers ersten Kabinett landete. Und Goebbels, ja, also die Gleichschaltung aller Medien, der Zeitungen, vor allem des Radios und der Wochenschau damals. Und das hat man als wesentlich betrachtet, sowohl die Nazis als Machtinstrument, wie aber eben auch die Alliierten nach dem Krieg gesagt haben, das darf nie wieder passieren, eine solche Machtkonzentration in einer Hand. Und dann hat man uns das britische Modell übergeholfen. Also nicht umsonst steht der NDR in Hamburg am Hugh Green Weg. Das war ein Besatzungsoffizier, der große Kenntnisse über Rundfunk hatte und dann den NWDR, den Nordwestdeutschen Rundfunk, erstmal im Radio aufgebaut hat, mit im Mitteln der Trümmerzeit in einem alten Bunker, der jetzt mangels Krieg vorübergehend mal nicht mehr gebraucht wurde. Und da haben die angefangen zu funken und haben halt gesagt, wir brauchen ein System, in dem die katholischen Landfrauen, die Arbeiterjugend, die Glaubensgemeinschaften Sitze haben und das kontrollieren, was da getrieben wird, und auch jeder ein bisschen Lobbyismus für sich selber treiben kann und sagen kann, hey, meine Stimme muss aber auch vorkommen. Also es war die entgegengesetzte Idee zu dem, was heute öffentlich-rechtlichen eben vorgeworfen wird, dass sie einseitig oder staatsnah wären. Und es hat auch dann in der ganzen folgenden Geschichte der öffentlich-rechtlichen Sender, erst der ARD und dann das ZDF, immer wieder Verfassungsgerichtsurteile gegeben zur Staatsferne. Weil die Gelüste der Politik, das einzukassieren und dadurch mehr Macht auszuüben, waren immer da und immer wieder wurde entschieden, nee, die Grundkonstruktion öffentlich-rechtlich sagt ja gerade Politik, halte dich raus. Das finde ich gut, dass du es ansprichst, weil man, glaube ich, diese Vorgeschichte erzählen muss, um sich in den Kopf katzen zu können, welche Debatten wir heute darüber führen.
Du möchtest also sagen, dass die Staatsfunk brüllen, es genau falsch verstanden haben?
Die sind ja alle herzlich eingeladen, sich um Plätze in den Gremien zu bemühen. Immerhin gibt es diese Gremien. Bei Elon Musk kann ich lange ein Gremium suchen. Ich bin aber auch da ausgekommen, dass ich mit Hugenberg und Goebbels wahrscheinlich viele Menschen nicht mehr erreiche. Und es gehört auch zur historischen Wahrheit dazu, dass es 1949 folgende keine mächtigen millionenköpfigen Marschsäulen am Brandenburger Tor oder sonst wo gegeben hätte, wo die Leute ÖRR gefordert haben. Die haben Käsewurst, Butter, Brot, Nylonstrümpfe, Zigaretten, Schokolade gefordert bestenfalls. Also das ist uns damals übergeholfen worden und vielleicht nie wirklich durchblutet worden von der breiten Bevölkerung.
Ja, aber ich glaube, man muss die Geschichte gar nicht zu 100% kennen, um das Grundprinzip dann doch irgendwie zu verstehen. Und das gehört zu den, also ganz viele Dinge, die ich ja auch, du ja unter Garantie auch, ne, also alle, die irgendwie für diesen, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, Staatsfunk immer mal wieder arbeiten oder auch viel arbeiten, immer wieder entgegengebrüllt bekommen. Vieles davon trifft mich wirklich gar nicht, aber ich finde, dieser Staatsfunkruf, dieses öffentlich-rechtliche Abschaffen, bloß weil sie nicht perfekt sind, und weil auch die Staatsferne vielleicht nicht zu jedem Zeitpunkt perfekt gelingt, aber du hast ja gerade gesagt, es gibt ja Korrektive. Deswegen die Abschaffung zu fordern, ist in jeder demokratischen Hinsicht einfach so dumm. Es tut mir leid, dass ich es sage. Sagen wir mal so ungeschickt, gedanklich so ungeschickt.
Ja, das wird dir wie mir jetzt auch wieder als, naja, müssen Sie sagen, sind ja gerade beim NDR. Ich versuche es dann bei jungen Menschen mit dem Argument, also wenn ich jetzt ein Insta oder Facebook oder TikTok oder YouTube hätte, wo keine Werbung ist, wo deine Daten nicht gestohlen und gehandelt werden, wo nicht ein Algorithmus hintersteckt, der dir immer bestimmte Meinungen bevorzugt einspielt, wo nicht ein Besitzer dahinter steckt, der dich in eine gewisse politische Richtung manipulieren und andere Informationen unterdrücken will, wie geil wäre das denn? Und deshalb neige ich auch stark dazu zu sagen, einiges von dem, was die Öffentlich-Rechtlichen heute machen, auch das ist ja ein längst bekannter Streit, müssen die Sport machen so teuer, müssen die so viel Unterhaltung machen, kann man wahrscheinlich diskutieren und können RTL und ProSiebenSat.1 auch. Aber in einer Situation, wo wir globalen Konzernen gegenüberstehen, die von einer Person geleitet werden, die lachen sich doch kaputt über Hugenberg und Goebbels. Das waren doch Zwerge gegen Zuckerberg und Elon Musk. Also heute könnte man eigentlich eine öffentlich-rechtliche Konstruktion zum Beispiel von Social-Media-Plattformen glänzend begründen und alle würden sagen, geil, ohne Werbung, ohne Datendiebstahl, super.
Und mit einem sehr klaren Auftrag auch. Aber auch dieser Auftrag wird ja gerne mal missverstanden, ne? Also ich weiß nicht, ob dir das auch widerfährt, aber mir wird eigentlich fast immer, wenn ich eine Meinung äußere, in irgendeiner Form, in öffentlich-rechtlichen Medien, dann wird gesagt, du musst doch neutral sein, was wahnsinnig lustig ist, weil ich meine, der Kern dessen, was ich mache, ist Satire. Ich weiß, ich bin nicht lustig, aber egal. Ne? Muss ja nicht lustig sein. Satire ohne, also ich möchte neutrale Satire, ehrlich gesagt, noch nicht mal sehen, aber ich wüsste auch nicht, wie sie funktionieren sollte. Und das ist ja ein großes Missverständnis, dass der Auftrag darin bestünde, dass jeder einzelne Mensch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine Meinung zu haben hat und die vor allen Dingen nicht zu äußern hat. So funktioniert es ja nicht. Es ist ja eine Ausgewogenheit in der Gesamtheit, die gefordert wird. Und ich frage mich so ein bisschen, wie man da kommunikativ gegen ankommt, aufklärerisch gegen ankommt, weißt du? Gegen den Willen zum Unverständnis.
Ja, also diese Tendenz, der eine hat halt die FAZ zu Hause und der andere hat die FR, die gewerkschaftsnahe Zeitung und noch einer die Taz und noch einer die Welt. Das kannten wir vorher schon, dass Menschen Nachrichten gerne in einem in einem ausgefilterten Zustand konsumieren, der ihre eigene Meinung bestätigt. Das gab es vorher auch schon. Das ist dann für ein so die ganze Gesellschaft übergreifendes Konstrukt wie die ARD zum Beispiel ja gar nicht möglich. Ich möchte gerne eine rechtsradikale AfD empfangen, nur dafür bezahle ich Rundfunkgebühren. Das kann ich als Zeitung oder konnte ich als Zeitungsleser, kann ich heute erst recht als Nutzer von Online-Medien. Aber bei so einer versammelten Kreissparkasse, wo jeder ein Konto hat, das geht eben einfach nicht. Und das ist eine Idee, dass man guten Journalismus als das, ich staune immer, wenn ich jetzt, sagen wir mal, in so rechtsradikale Kanäle reingucke, und da steht irgendein Honk und gibt Frau Weidel oder Herrn Chrupalla oder wem auch immer die Stichworte und die beiden sind völlig einer Meinung. Und ich denke, boah, am Ende grüßt Frau Weidel dann noch Herrn Elsässer und möge es der Familie gut gehen. Und du denkst, das ist das Ende von Journalismus. Und dann scroll ich runter und sehe die User-Posts und einer nach dem anderen heißt, das ist endlich Journalismus, danke für euren Mut, super Recherche. Und ich denke, okay, es ist vorbei.
Das sind diese Selberdenker, die denken zufällig, alle das Gleiche selber. Das ist immer wieder erstaunlich. Ja, ich finde aber.
Ja, aber es führt schon auf den Punkt, dass Journalismus eben nicht ist, mir den Zucker möglichst zielgenau in den Hintern zu pusten, sondern wenn es auf allen Seiten gleichmäßig wehtut, ist es gut.
Weil was ich ja auch manchmal denke, ist so, wir hatten jetzt diese Wahl. Und im Vorgang der Wahl zum Beispiel, da müssen die Öffentlich-Rechtlichen, das ist auch mal die Frage, ob die dem zu 100% gerecht werden, ne? Aber da müssen die ja so genau darauf achten, ausgewogen zu berichten und weißt du, dann hast du irgendwie, weiß nicht, ob das jetzt ein passendes Beispiel ist, aber die Welt, die einfach mal einen Wahlaufruf des reichsten Mannes der Welt, der sich mehr und mehr als Rechtsradikaler entpuppt, für die AfD abdruckt mit einer vergleichsweise luschigen Gegenrede, die niemand liest wahrscheinlich oder niemand wahrnimmt im Vergleich. Und dann hast du auf der anderen Seite irgendwie die Öffentlich-Rechtlichen, die in denen irgendwie intensiv darüber diskutiert wird, welcher Kandidat, Kanzlerkandidat, welche Kanzlerkandidatin jetzt welche Sendezeit bekommt, in welchem Format, wie auftreten darf. Dann hast du auch so Sachen, die ich ganz spannend fand, wie zum Beispiel, dass Max Uthoff bei der Anstalt nicht auftreten durfte, weil er auf einem Plakat der Linken zu sehen war. Was ich übrigens richtig, also es war, das darf er insgesamt, er darf weiterhin bei der Anstalt auftreten natürlich, aber er durfte das, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen vor der Wahl eben nicht, weil es diese Sperrfrist von 6 Wochen gibt. Was ich grundsätzlich richtig finde, wirklich, also ich glaube, es hat diese Sendung natürlich wahrscheinlich schwieriger gemacht, als sie sonst gewesen wäre, ne? Aber ich finde das alles richtig und das sind so komplett, also es gibt neben den standardjournalistischen Ansprüchen, denen ja grundsätzlich alle Medien genügen sollten, gibt es einfach nochmal höhere Ansprüche, weißt du? Und ich finde, dieser Wert sollte doch irgendwie erkannt werden. Und das ist natürlich, übrigens will ich noch kurz sagen, natürlich sitzen wir gerade im NDR. Natürlich wollen wir, sind wir nicht neutral. So. Also wir können jetzt alles, was wir jetzt sagen, kann man fassen unter dem Mantel des, die wollen wohl ihren Job nicht verlieren. Das macht es natürlich schwierig, aber ist die Alternative dann nicht mehr darüber zu sprechen? Ist ja irgendwie auch Quatsch.
Also bei den Posts auf meinem YouTube-Kanal tauchen auch immer wieder diese Leute mit 4 blauen Herzchen auf und beschimpfen mich als Systemling und Mediennutte. Und dann sage ich, ich habe es immerhin geschafft, 1997 bei WDR und ARD rauszufliegen. Ich war dann arbeitslos und wenn ihr das auch geschafft habt, könnt ihr mich mal als Systemnutte beschimpfen. Also
damit hast du jetzt noch nicht die Vorwürfe gegen mich entkräftet. Verdammt. Ich muss erst rausfliegen.
Du musst auch einmal rausfliegen, um Credibility. Aber wie gesagt, mein Beispiel sagt dir, es hilft dir gar nichts. Es wird dir für immer angeklebt, egal wie konfrontativ deine Karriere jetzt weiter.
Aber komm, erzähl zumindest einmal schön. Erzähl zumindest einmal, wie du es geschafft hast, rauszufliegen.
Ich habe in der ARD und im WDR Sendung moderiert und dann meinten die irgendwann, das wäre jetzt auch genug.
Achso,
okay. Ganz einfach. Also kann man lange streiten. Natürlich ist die Einschaltquote nie gut genug und natürlich hatten wir 53 Programmbeschwerden und waren irgendwie ein rotes Tuch für ein bestimmtes politisches Lager. Aber ja, ich würde auch gar nicht in Abrede stellen, dass die Politik Einfluss hat bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das hat mit dieser Gremienkonstruktion zu tun. Das hat damit zu tun, dass halt die Landfrauen und die Unternehmerjugend meist verrechnet werden können, dass die dann auch eher zu dem einen oder anderen politischen Lager halten. Und der große Konter, den man nicht auflösen kann, ist, ja, warum macht es denn kein anderer? Warum laufen denn da Tausende, Zehntausende Influencer und Meinungsspacken rum und schimpfen den ganzen Tag? Aber man überlässt es letztlich dann der Politik, das irgendwie zu regeln. Natürlich, weil die medienpolitische Profis haben, die Haushaltspolitik können, die Finanzpolitik können, die das können sollten, es sei denn, sie sitzen beim RBB im Gremium, dann können sie es auch nicht. Wer weiß, was bei anderen noch los ist. Also dieses Konstrukt ist idealistisch, damals von den Besatzern so aufgesetzt worden, und wir haben diesen Idealismus nicht befüllt. Das kann man sagen. Wie Konrad Adenauer sagte, man soll sich keine besseren Menschen wünschen, es gibt nur die. Wir machen das halt nicht, wir nutzen dieses Instrument nicht optimal.
Mhm. Wie hätten denn die vergangenen 75 Jahre ausgesehen, wenn die ARD nie geboren worden wäre?
Es gab ja immer, Stichwort nochmal Konrad Adenauer, das Befinden von Regierungen, angefangen mit dem ersten Bundeskanzler, dass das alles irgendwie zu wüst sei, was die Öffentlich-Rechtlichen da machen, damals was die ARD da mache. Und dann gab es das sogenannte Adenauer-Fernsehen, das war eigentlich der Versuch, ein kommerzielles Privatfernsehen mit starkem politischem Einfluss neben die ARD zu stellen. Und das hat dann ein ums andere Mal das Bundesverfassungsgericht verboten. Und es gab sogar mal so ein Fernsehen, das ein Jahr schon produziert hatte, Anfang der 60er. Es liegt auch irgendwie in Archiven, was die für lustige Sendungen gemacht haben. Durfte aber nie ausgestrahlt werden. Und so kam es eigentlich zur Gründung des ZDF. Also eigentlich als eine Frucht von Adenauers Bemühungen, ein staatsnäheres Fernsehen hinzubekommen. Und diese Auseinandersetzung läuft die ganze Zeit. Die nächste Idee der Konservativen war dann, wenn wir kommerzielles Fernsehen machen, dann ist das nicht mehr so linksradikal wie die ARD. Und so kam es dann schließlich zur Zulassung des Privatfernsehens in Deutschland. Manche haben das bitter bereut, weil sie völlig unterschätzt haben, dass kommerzielles Fernsehen auch keine CDU-Politiker mehr einlädt, sondern sagt, Politiker, das ist langweilig, schlechte Einschaltquote, und unsere Werbekunden mögen eigentlich nicht, dass das Damenshampoo dann nach CDU und die Joghurette nach SPD riecht, weil wir wollen das allen verkaufen. Also bitte haltet Politik aus den kommerziellen Programmen raus, nur dann verdienen wir richtig gutes Geld. Also das war auch eine Fehlkalkulation der Konservativen. Und heute stehen wir halt mit dieser eigentlich noch recht stabilen, was die Qualität angeht, Rundfunklandschaft da. Und alle zusammen sitzen in einem Sack und haben die Hose voll vor den globalen Konzernen, die viel, viel stärker sind, die ihnen die junge Zielgruppe bis 30 Jahre inzwischen in digitale Medien weggelockt hat. Und dann gibt es ein Kampfgebiet so zwischen 30 und 60 Lebensjahren, wo die Streamingdienste die linearen Sender aufräumen und darüber Bares für Rares. Also Menschen, die einfach für die Fernsehen noch ein Möbel, ein Teil ihres Wohnzimmers ist und die in Ruhe mit Horst Lichter ihre Biografie zu Ende gucken wollen.
Was wäre denn?
Das eine ist, also man hat immer versucht, weniger ARD zu haben aus dem politischen Raum. Und das, meine Prognose wäre tatsächlich, dass bestimmte Zerbröselungsprozesse, um das Wort Erosion zu vermeiden, weil es ein Fremdwort ist, viel früher eingesetzt hätten in unserer Gesellschaft.
Ja, okay, das ist interessant. Viel früher eingesetzt bedeutet ja erstmal nur, dass es dann jetzt eine zeitliche Verzögerung gibt. Aber glaubst du, dass diese Erosionsprozesse, um mal ein Fremdwort zu benutzen, denn durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufzuhalten sind?
Glaube ich nicht, weiß ich. Weißt In Amerika du? Gibt es das PBS, Public Broadcasting System. Das ist im Wesentlichen von User-Spenden und von Unternehmen, die irgendwie ihr medial-soziales Gewissen entdecken. Also es ist komplett spendenfinanziert. Vielleicht kennt man hier Charlie Rose oder so. Also man kennt kaum etwas von denen. Die machen eine sehr gute Arbeit. Und das ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Amerika. Und ansonsten dominieren die kommerziellen Major Stations, CBS, ABC, seit den 40er Jahren, seitdem es überhaupt Massenfernsehen gibt, das Geschäft, und entsprechend weiter zererosierbröselt, möchte ich an dieser Stelle mal sagen, ist die amerikanische Öffentlichkeit. Deswegen sage ich, das muss ich nicht glauben, das kann ich mir da angucken.
Ja, das kannst du dir angucken. Aber ich meine, jetzt, wo wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja nun, ich sage mal noch, haben, glaubst du, dass er diesen Prozess aufhalten kann? Also, weißt du, dass das bei uns nicht passiert?
Nee, also ich glaube, in den vorhandenen Formen kann er das nicht. Ich bin sehr stark der Meinung, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich mit Schmackes auf die digitalen Plattformen schmeißen müssen. Es ist kein Wunder, dass da an der Politik die höchsten Widerstände sind. So, ja, ihr sollt Radio und Fernsehen machen und Fresse halten und bitte auch bei der Tagesschau-App also nicht zu viel Text machen, sonst wird noch ein Zeitungsabo gekündigt. Also, dass man eigentlich die heute wäre sie genial, die Idee zu sagen, wir brauchen Internetforen unter gesellschaftlichem Einfluss und unter irgendeiner gesetzlichen Regulierung. Das wird ja in Amerika inzwischen den Deutschen auch schon als absolut diktatorisches Hassverbrechen angekreidet, dass wir sagen, hey Moment, wer in den Medien was veröffentlicht, muss auch Verantwortung übernehmen für das, was er da veröffentlicht. Der Gedanke ist Elon Musk völlig fremd und leider regiert er gerade da drüben. Also ich glaube, dass sich da, das erwarte ich sehr dringend von den Öffentlich-Rechtlichen und dass sie auch, ich glaube mal nicht für so und so viel Milliarden Bundesliga-Geld oder für den 98. Tatort, sondern dass sie einfach mal kämpfen dafür, in diese digitale Gegenwart und Zukunft reinzukommen zu dürfen.
Ah, das ist interessant, weil ich wollte dich nämlich fragen, jetzt abseits der Kritik, die wir gerade so ein bisschen besprochen haben, die von eher von anderen Menschen kommt, was denn was stört dich am meisten an der ARD, am Öffentlich-Rechtlichen? Ich glaube, wir müssen ein bisschen allgemein darüber sprechen, weil es ja nicht nur die ARD betrifft.
Mich stört, fangen wir an, bei den Kontrollgremien, bei den Gremien, dass anders als in den allermeisten Industrien in Deutschland es in diesen Gremien keine Belegschaft gibt. Also muss man sich mal vorstellen, hier im Ruhrgebiet Stahl oder Kohle früher, da saßen 50% der Aufsichtsräte gehörten den Mitarbeitenden und die eine oder andere Katastrophe, die in dem einen oder anderen Sender passiert, glaube ich, könnte nicht passieren, wenn da Mitarbeitende säßen, die den Laden von innen kennen und sagen, oh, wir brauchen jetzt aber gerade gar keinen Massagestuhl, wir brauchen einen neuen Schneideraum. Also da fängt es für mich schon mal an. Mhm. Ich finde tatsächlich, dass sehr viel Geld angelegt wird. Fernsehen ist immer ungleich teurer als Radio in redundanten Programmen. Also ich hätte kein Problem damit zu sagen, wenn das muss der RBB jetzt zum Beispiel aus Not machen, dass sie nur noch in der Kernzeit überhaupt frisches Programm produzieren. Aber ich kann mir schon vorstellen, es gibt harte Nutzungszeiten, das ist im Fernsehen so vielleicht 18 bis 20 Uhr, dass da sehr gut, von mir aus auch sehr teuer, regional zum Beispiel produziert wird in den dritten Programmen und man davor und danach sagt, wenn sowieso alle einen Tatort wiederholen, können wir das auch gemeinsam tun. Oder das, was jetzt so schüchtern versucht würde, es muss nicht jede Landesrundfunkanstalt ein eigenes Verbraucher, ein eigenes Rechts, ein eigenes Dings, ein eigenes Bums-Magazin herstellen, sondern sowas kann man gemeinsam herstellen und Synergien nutzen. Das finde ich wirklich ärgerlich, dass da sehr viel Geld die Tür rausgeht. Und Ähnliches gilt ja auch fürs Radio. Der NDR, zufällig komme ich gerade auf den NDR zu sprechen, macht ein sehr gutes Inforadio. Aber dann gibt es noch 5 Inforadios in der ARD und der Trump wird eben auch noch einmal gewählt. Also warum soll das jetzt meinetwegen in Südwestdeutschland anders gemeldet werden als in Mecklenburg? Also ich finde, da ist zu lange aus der Idee der Besitzstandswahrung und deswegen hat das ZDF große Vorteile, weil es einfach nur ein nationaler Sender ist, hat man gesagt, ja, ich fände es gut, wenn wir sparen, aber wir fangen mal nicht beim Saarländischen Rundfunk an, sagt der Saarländische Rundfunk. Und dadurch ist eine gewisse Verkarstung und eine gewisse Ältlichkeit im Programm entstanden, wo eben sehr vieles doppelt und dreifach produziert wird. Das tut weh und es würde ja auch mal bedeuten, dass der eine Intendant die andere Programmdirektorin ein bisschen was vom Sprengel verliert, aber da liegt die Kohle.
Jetzt mal so ganz abgesehen von dir als Medienschaffendem und abgesehen von dir als sozusagen politischer Teil dieser Gesellschaft, jetzt so ganz privat, welche Bedeutung hat die ARD für dich? Gibt es eine Sendung?
Ich wollte neulich mal irgendeine Wahlsendung aus so richtig im Loriot'schen Stil vor dem Fernseher in Pantoffel sitzen gucken, habe das angemacht und es funktionierte überhaupt alles nicht. Und dann habe ich meine Gefährtin gefragt, was ist mit dem Fernseher los? Der ist kaputt oder so. Er sagt, sie seit 4 Jahren. Das hatte ich nur nicht gemerkt. Also ich gucke ausschließlich Mediathek, ich konsumiere da auch viele Inhalte der ARD, ich gucke, ja, vielleicht mal auf dem Smartphone gucke ich sogar die Tagesthemen oder die Tagesschau Just in Time und ab und zu vielleicht ein Fußballspiel, wenn sie eins haben. Alles andere gucke ich aus der Mediathek, also ich habe keinen funktionierenden Fernseher mehr.
Ich auch nicht. Ich habe auch keinen, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich Fernsehen gucke, das ist auch interessant.
Wir sind ja auch jung, Sarah.
Ne? Wir sind ja noch gar nicht 75. Hm. Verdammt, ne? Wir sind ja noch.
Nicht mal Friedrich Merz ist 75. Also gibt's.
Ja, nee, aber ist es nicht schon auch ein bisschen ein Zeichen dafür, dass wir nicht ganz jung sind, dass wir sagen, wir gucken kein Fernsehen, bloß weil wir kein lineares Fernsehen gucken. Also natürlich gucken wir Fernsehen, wenn wir Dinge in der Mediathek gucken. Ich habe zum Beispiel, ich habe eine Sendung wiederentdeckt, die ich wenig überraschend früher schon kannte und die ich jetzt auch wenig überraschend aus Gründen wiederentdeckt habe, und zwar die Sesamstraße. Wie cool ist denn bitte die Sesamstraße? Ist großartig.
Das kann ich dir gar nicht sagen. Ist sie immer noch cool?
Ist total cool. Super cool. Und auch einfach viel besser als ganz vieles andere, was Kinder so zu sehen bekommen. Ne? Nicht einfach komplette Reizüberflutung, sondern so, ich weiß nicht, ich finde das pädagogisch ganz gut alles, ohne dass das irgendwie überpädagogisch wirkt. Ich finde es ganz cool. Aber es ist schade, wenn du da gerade nicht so im Game drin bist, dann.
Ja, ich könnte jetzt klug scheißern. Ich müsste das jetzt wirklich eben, wenn das nicht stört, hier suchen, weil ich nicht ganz sicher bin und keinen Bullshit in deinem Podcast reden will. Aber ich google jetzt mal eben in deiner Anwesenheit Sesame Street und PBS, weil ich eben ja mich auf das amerikanische öffentlich-rechtliche Fernsehen berufen habe. Und wow, Peng, doch, es stimmt. Die Sesame Street ist eine Produktion des amerikanischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also spendenfinanziert von diesem marginalisierten öffentlich-rechtlichen in Amerika. Und ist dann in den 70er Jahren ursprünglich tatsächlich in den englischen Original- oder amerikanisch-englischen Originalfassungen in Deutschland gesendet worden. Und ich habe das als fast noch Kind geguckt, weil wir es halt unfassbar cool fanden, englisches Fernsehen zu gucken. Man konnte dann hier im Westen noch die Antenne, wenn man sie aus dem Fenster hielt, also einer macht Spagat am Fenster, der andere konnte Avro's Top-Up im holländischen Fernsehen gucken, mhm, und man konnte die Sesame Street gucken. Und wir fanden dann die Eindeutschung natürlich total image-schädlich, weil englische Sendungen gucken war cool auf dem Schulhof und deutsches Kinderfernsehen natürlich Banane.
Wie lustig. Aber es ist doch schön, es ist doch ein bisschen ein Beweis für alles, was wir gerade gesagt haben, oder?
Für alles eigentlich.
Für alles.
Endlich haben wir einen Beweis. Einschränken.
Ja, ich finde es ganz gut, wenn die Sesamstraße der Beweis für alles ist. Finde ich ganz gut.
Mhm. Was würdest du denn? Sie würde das nicht bestreiten.
Ja. Was würdest du denn so zum Abschluss der ARD für die nächsten 75 Jahre empfehlen? Das hast du schon ein bisschen gesagt, und wünschen.
Mhm. Also ich würde ihr wünschen, dass die Idee in nachfolgende Generationen wiedergeboren wird und vielleicht deutlicher, als uns das gerade in den 40er, 50er Jahren im Kopf war, weil wir da andere Sorgen hatten und das mehr oder minder ungefragt geschenkt bekamen. Ich würde mir wünschen, dass die ARD ein bisschen was lernt. Es gab ja diese Zukunftskommission unter Leitung von Julia Jäkel, und da hat man gefragt, wie soll es denn weitergehen mit ARD und ZDF? Und wenn die Antwort dann heißt, oh ja, die ARD hat eine Menge Probleme, dann ist das eine Antwort, die vor allem das ZDF freut. Und ich bin immer so intuitiv gegen große, riesige, monolithische Apparate, wo oben nur einer sitzt und bestimmt. Das habe ich ja in Bezug auch auf soziale Netzwerke, die sogenannten, schon mal zu formulieren versucht. Aber dieser Fürstentumsstreit in der AfD, das würde ich in der ARD.
Oh, das war aber ein sehr schöner.
Jetzt wäre ich dafür, dass wir was rausschneiden. In der AfD gibt es ja auch keinen Fürstentumsstreit, da gibt's Marionetten vorne und dahinter einen Puppenspieler, das ist nochmal ein anderes Problem.
Ja.
Dieser Fürstentumsstreit in der ARD, dass dann die Vernunft oft daran scheitert, dass man sich dann selber ins Knie schießen müsste, als Radio Bremen oder als Hessischer Rundfunk, wenn man sagt, wir sehen es ein, wir können nicht alles und lass uns die Kohle sparen und mit den Großen zusammenarbeiten. Das würde ich mir sehr bald wünschen, weil die Angriffsfläche Massagestuhl und die Angriffsfläche, warum gibt es an jedem Poller noch ein ARD-Studio, die ist ja da, und die politischen Gegner eines gesellschaftseigenen Rundfunks werden nicht mehr aufhören, auf dem Ding rumzutrümmern, also Angriffsfläche verringern.
Ja, ich finde aber, weil ich ja eben mich gefragt habe und dich gefragt habe, wie wir kommunikativ sozusagen, ne, wie man das irgendwie mehr vermitteln kann bei aller berechtigter Kritik, dieses Angreifen der Grundfeste des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wie man da irgendwie gegen ankommt. Vielleicht ist ein Punkt, den Leute sich durchaus auch bewusst machen sollen, dass es natürlich Interessen gibt innerhalb der ARD, innerhalb des ZDF, wie du schon sagst, sich nicht selber rauszuschießen, indem man kürzt und streicht, aber dass alle Angriffe auf die Öffentlich-Rechtlichen immer auch aus Eigeninteresse passieren. Also wenn die Politik, hast du ja gerade gesagt, dass man das historisch einfach sehen kann, wenn die Politik immer wieder versucht, den einzudämmen, dann hat das ja Gründe. Das heißt, wenn alle Leute, die jetzt so sehr gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schießen, die vertreten, die verfolgen ja auch eigene Interessen. Das kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Das ist ja kein reiner, hehrer Wunsch, den sie da hegen.
Nö. Das ist, ich will meine Meinung hören, ich möchte am häufigsten selber interviewt werden, ich möchte Meinungen, gegen die ich keine Argumente habe, einfach nicht mehr anhören müssen, das ist so unbequem. Und ich glaube, uns als Schaffenden, ob Journalisten oder Unterhalter oder Sport oder was auch immer, wir haben immer noch die Chance des Bündnisses mit dem Publikum. Also wir dürfen uns auch nicht auf ein paar hundert Spinner, die digital eine Riesenwelle machen, so sehr fokussieren, sondern müssen sagen, wir liefern gute Programme ab, die müssen immer noch besser werden. Da sage ich wirklich mal müssen, obwohl ich das Wort nicht mag, aber das ist die Leidenschaft, dass wir uns mit zumindest einem Teil des Publikums, das eine gewisse Qualität gutiert und hoffentlich nicht nur, dass ich ihnen ihre eigene Meinung vortanze, sondern Qualität, verbünden und sagen, so, mich könnte abschießen, aber das Publikum könnte nicht abschießen.
Na, wenn das kein Schlusswort ist.
Es ist, wie es ist. Ja, kann man nichts machen.
Kann man nichts machen. Das finde ich ein wirklich gutes Schlusswort für so ziemlich jede Podcast-Folge. Kann man nichts machen. Aber so ganz fertig sind wir natürlich noch nicht, denn wie immer gibt es ja eine etwas längere, etwas ausführlichere Version dieser Folge in der ARD-Audiothek. Wenn ihr jetzt aber doch schon genug habt, dann war es das doch. Und ihr dürft uns, ihr kennt das Spiel, wie immer eine E-Mail schreiben an bosettiswoche@ndr.de, wenn ihr die Folge mochtet. Wenn ihr die Folge nicht mochtet, dürft ihr das wie immer natürlich auf gar keinen Fall tun, denn Kritik wollen wir nicht.
Wir sind öffentlich-rechtlich.
Kritik.
Hallo.
Könnt ihr anderen Leuten schicken. Elon Musk zum Beispiel sind öffentlich-rechtlich. Puh, haben wir gar nichts mit zu tun. Ihr dürft diesen Podcast abonnieren, Bosettis Woche, den Extra-3-Podcast. In 2 Wochen am 18. April, dann kommt die nächste Folge. Und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich auch andere Podcasts in der ARD-Audiothek hören.
Zum Beispiel könnt ihr mal bei Kalko und Welk reinhören. Da treffen nämlich Oliver Welke und Oliver Kalkofe in einer Spezialfolge auf Gefragt gejagt. Es geht auch um den 75. Geburtstag der ARD. Und Alexander Bommes fragt das Fernsehwissen der beiden Ollis ab. Das ist sehr witzig. Hört euch das an. Den Link packen wir euch in die Shownotes.
So, vielen Dank, dass du da warst, Friedrich. War sehr spannend.
War mir eine Ehre. Hat Spaß gemacht. Danke, Sarah. Vielen Dank.
Bis bald. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Alle 2 Wochen neu.